Willkommen bei Uplift, Stoff zum Nachdenken. Ich bin Nuno Kaller, ich bin Textilaktivistin und noch vieles anderes aus Wien. Und heute zu Gast bei mir im Soulroom, wo ich aufnehme, ist Dr. Christine Scholten. Sie war Kardiologin, sie ist jetzt Geschäftsführerin und Initiatorin der Nachbarinnen in Wien. Wenn ihr es klappern hört, ist das, weil die Christine, wir sind auch per Du, eine leidenschaftliche Strickerin ist. Hallo Christine.
Hallo.
Hallo. Erklär mal, was sind die Nachbarinnen in Wien?
Also erstens einmal fühle ich mich immer noch als Kardiologin.
Entschuldigung.
Ich glaube, das bleibt man. Zum Thema Nachhaltigkeit meine ich. Die Nachbarinnen sind eine Initiative, die ich eben in meiner kardiologischen Praxis begonnen habe, weil dort, das war eine Kassenpraxis in Favoriten und in einer Kassenpraxis in Favoriten kommen sehr viele Menschen. Dort waren es ungefähr 70% Menschen, die nicht Österreicherinnen waren und ich habe bei den Frauen erlebt, dass sie, also ich habe sie sehr unfrei erlebt, sehr oft und wollte an sie herankommen. Was mir nicht gelungen ist, auch nach dem Lernen der Sprache, ich habe Türkisch gelernt, weil die meisten aus der Türkei gekommen sind. Damit konnte ich dann so manch einen Mann raushauen aus dem Zimmer, aber habe immer noch keinen Kontakt zu den Frauen knüpfen können. Und habe dann zufällig die Renate Schnee getroffen am Schöpfwerk, die dasselbe erlebt hat dort im Stadtteilzentrum. Und wir haben die Woche drauf einfach begonnen mit einer Brückenbildnerin, also mit einer Frau, die damals haben wir nur türkischsprachige Familien begleitet und haben diese Frau, die aus der Türkei kam, also türkisch gesprochen hat, dieselben Dinge erlebt hat, dieselbe, also die Kultur kennt, die Traditionen kennt und so weiter. Über diese Brückenbildnerin haben wir begonnen, an die Frauen heranzukommen. Das haben wir 2-3 Jahre als Pilotprojekt gemacht. Und dann haben wir uns gedacht, was klein geht, geht auch groß. Und jetzt machen wir es groß mit 5 Sprachgruppen.
Wow. Das heißt, du hast mir jetzt meine zweite Frage, wie die Nachbarinnen entstanden sind, schon erzählt. Das heißt, ich komme jetzt gleich zur nächsten Frage. Und die hat immer noch nichts mit Nähen und mit Stoffen zu tun. Aber was war wirklich die Motivation, dass du deine gut gehende Praxis schließt und mit diesem Verein komplett neu anfängst? Was war da der Auslöser?
Ich habe den Verein gegründet 4 Jahre, bevor ich mit der Praxis aufgehört habe. Und es war ganz einfach so, dass 2 solche Betriebe nebeneinander nicht so führbar waren, dass es verantwortungsbewusst ist. Und ich habe gewusst, eins muss ich aufhören. Und in einer kardiologischen Praxis findet man in Österreich leicht einen Nachfolger. Für das, was ich mit den Nachbarinnen begonnen habe, nicht. Und daher habe ich das weitergemacht.
Also die Nachbarinnen, wie sie jetzt funktionieren, das sind sehr, sehr viele migrantische Frauen, die in ihre eigenen Communities gehen. Und wirklich schauen, sich umhören, ob es da isoliert lebende Frauen gibt, ob es da Familien gibt, die Unterstützung brauchen. Und denen wird dann muttersprachlich beim Integrationsprozess geholfen.
Genau. Wir haben jetzt 11 Frauen angestellt aus 5 Sprachgruppen. Und die machen diese Integrationsarbeit muttersprachlich und aufsuchend.
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Und zwar, wir kommen jetzt zum Nähen. Die Nachbarinnen haben nämlich auch eine Nähwerkstatt. Was war der Grund? Also warum haben die Nachbarinnen in Wien eine Nähwerkstatt?
Weil eines unserer Ziele in der sozialen Arbeit war die Integration in den Arbeitsmarkt, weil Erwerbstätigkeit einfach ein Schlüssel zur Freiheit ist. Und unser Ziel ist, möglichst viele Frauen in die Freiheit zu führen. Jede Frau hat einen Funken Freiheit im Kopf und den muss man ein bisschen schüren. Und wenn man ein eigenes Geld verdient und jeden Tag arbeiten geht und einfach dieses Selbstverständnis hat, dass man für sich selber sorgen kann, dann ist das ein großer Schritt in die Freiheit. Dann haben wir uns gedacht, Was können viele der Frauen, die vorher noch nie gearbeitet haben? Und dann haben wir uns gedacht, das ist Nähen weit gefehlt, das war nicht so.
Weil es ist ja in deren Ursprungsländern das Nähen eher ein männliches Handwerk, oder?
Genau, und das ist ja, glaube ich, von ganz ursprünglich, also wie es noch darum ging, dass Frauen wirklich deutlich viel mehr wert waren, als es jetzt ist, nämlich ungefähr, ich weiß nicht, 4.000, 5.000 vor Christus. Da war es so, dass die Frauen also das Thema Fruchtbarkeit hatten und alles, was man mit der Hand angegriffen, also alles, was irgendwie geblüht hat, fruchtbar war, etwas Lebendiges war, haben Frauen gemacht und Frauen angegriffen. Und wenn ein Werkzeug dazwischen war, haben es die Männer gemacht. Also alles, was mit der Schaufel oder sonst
was. Das heißt, was war die Weberei dann?
Die Weberei war.
Also Flachsweben und so?
Männerarbeit.
War eher Männerarbeit?
Ja, okay. Weil da hat man ja so dieses. Also Dinge in der Hand, einen Webstuhl und diese Schiffchen, die man. Und genauso ist es auch, und da bin ich eben erst sehr spät draufgekommen, dass Nähmaschinen in diesen Ländern, aus denen die meisten unserer Frauen kommen, von Männern bedient werden. Mhm. Ja? Wurscht, wir haben einen Nähkurs mit zwei Studentinnen von der Angewandten aus der Modeklasse gemacht und haben diese Frauen zu Näherinnen ausgebildet, die zwar keine Mode nähen können, aber einfach tolle Dinge. Wir haben uns dann gedacht, wir machen einfach einen Upcycling-Betrieb und gehen Organisationen, Festivals und so weiter an, um altes Material und nähen daraus wirklich schöne neue Dinge. Und sie sind echt schön, du kennst sie ja.
Ja, sie sind sehr, also aus dieser Werkstatt bekommt man Taschen, man bekommt Buchhüllen, man bekommt Rucksäcke. Habe ich noch was vergessen?
Ja, ganz, also Handyhüllen, Brillenfutterals, alles, was man irgendwie nähen kann, Laptophüllen, alles, was man
Stimmt,
nähen kann.
Stimmt, ich habe sogar eine Laptophülle von euch.
Na,
ganz vergessen.
Also es ist ganz einfach so, wenn man etwas nähen kann und eine Idee hat, braucht man nur in die Nähwerkstatt gehen am Tannhäuserplatz 2.
Im
15. Wiener Gemeindebezirk und dort mit der Silvia Aschauer, das ist die Leiterin der Nähwerkstatt oder einer der Näherinnen, reden und sagen, ich würde mir vorstellen, dass ich gerne einen Sitzsack aus ich weiß nicht was habe, wie könntet ihr das machen? Und dann wird es gemacht.
So, ich habe jetzt von meinem Produzenten gerade noch einen Auftrag bekommen. Wenn ihr es im Hintergrund so ein bisschen tapsen hört oder ein bisschen leise bellen, hat er vorhin auch angefangen, dann ist es der Beppo, mein Hund, der ist nämlich immer dabei. Erzähl mal, was passiert in der Werkstatt konkret? Das heißt, wie schaut ein normaler Tag dort aus? Wie viele Frauen arbeiten dort?
Es sind 7 Näherinnen angestellt und die werden geführt von einer Werkstattleitung, die ist Schneidermeisterin.
Die war wo war die, bei Fürnkranz oder beim Adel Müller?
Beim Adel Müller, glaube ich, war sie vor 180 Jahren.
Und, Silvia, die Christine meint es nicht so.
Und dann war sie bei Reintegra. Mhm. Und jetzt ist sie bei uns seit, glaube ich, 8 Jahren, 10 Jahren, irgend so etwas, seitdem wir die Werkstatt haben. Weil sie ist also sehr, sehr schnell, nachdem wir die gegründet haben. Wir waren zuerst im Ernst-Kirchweger-Haus im 10. um die Ecke von meiner Praxis. Und dann sind wir eben in die auf den Tannhäuserplatz zur Garage übersiedelt, wo wir eingemietet sind. Aber abseits der 7 Näherinnen und der Werkstattleitung sind auch noch immer 2 Praktikantinnen da. Das sind Arbeitstrainings, die wir vom AMS finanziert bekommen, wo Frauen aus den begleiteten Familien wirklich, also das ist das, was im Wort steckt, arbeiten lernen. Das heißt, jeden Tag pünktlich wohin gehen, lang genug bleiben. Schulferien sind nicht Arbeitsferien. Wenn das Kind krank ist, muss man... Und so weiter. Also wo wirklich eine Vorbereitung auf die Arbeitswelt passiert. Und aus diesen Arbeitstrainings versuchen wir dann, diese Frauen auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, was auch gut gelingt.
Aus den Arbeitstrainings raus und die 7 anderen sind
angestellt? Die wollen wir behalten. Es ist ja, am Anfang habe ich gedacht, ich mache einen Transitarbeitsplatz draus. Dann kommen mehr sozusagen zum Zug und nach 1,5 Jahren müssen alle wechseln irgendwo hin. Es ist aber so wie überall, wenn man einmal jemanden hat, die echt gut arbeitet, dann will man nicht, dass sie geht.
Ja.
Und so sind bis auf Also eine hat aufgehört und eine ist in Pension gegangen, sonst sind alle von damals noch da. Und wir haben halt immer wieder jemanden Neuen dazugenommen, je nachdem, wie viel Geld wir haben. Ja, also es hängt schon sehr viel davon ab, wie viel wir finanzieren können. Aber da ist, also zum Beispiel, ich bin ja auch mein eigenes Social-Media-Team und seitdem ich das mache, sind schon die Aufträge mehr geworden und ich konnte darüber die Näherinnen von alle von 20 auf 30 Stunden aufstocken.
Super.
Ja, das ist soziale Nachhaltigkeit. Aber
wie schaut so ein typischer Tag in der Näherei aus? Weil es ist ja nicht nur Nähen.
Nein, es ist Schneiden, Waschen von Planen, Nähen, es sind Schmuckproduktionen, die dort, also alles, was Handarbeit ist, was die Frauen können, Sticken, die Frauen stricken tun sie meistens zu Hause, also in Heimarbeit. Sonst, ich meine, sie kochen jeden Tag, es gibt jeden Tag ein Essen.
Sie kochen so gut.
Ja, sie kochen wirklich sehr gut, muss man sagen. Dann haben wir eine Zeit lang gehabt, das hat aber aufgehört, weil die Frau, die das gemacht hat, war eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die hat dort Deutschkurse gemacht. Aber das Gute ist, dass über diese Deutschkurse, die damals stattgefunden haben in der Werkstatt, haben die Frauen wirklich so gut Deutsch gelernt, dass, und es ist die gemeinsame Sprache Deutsch. Es sind ja unterschiedliche Nationen vertreten und gemeinsam können sie nur auf Deutsch reden.
Und ihr seid ja aus einem bestimmten Grund nur Frauen dort, oder?
Wir sind prinzipiell gern nur Frauen.
Das ist wieder was anderes. Nein, aber du hast mir mal, also lange vor diesem Podcast mal erzählt, dass sie trotzdem noch die Erlaubnis ihrer Männer brauchen, um arbeiten zu gehen.
Gebraucht haben ursprünglich.
Gebraucht haben.
Ja, also das war der Beginn von der Nähwerkstatt. Da war es so, dass wir haben eben gesagt, wir bieten eine Ausbildung an. Zur Näherin, da haben sich ganz viele gemeldet. Dann haben wir gesagt, wir machen diese Ausbildung, aber nur, wenn sich jemand nachher auch anstellen lässt als Näherin. Daraufhin war überhaupt niemand mehr für die Ausbildung da, weil die Männer das nicht erlaubt haben. Und dann habe ich gesagt, die Ausbildung kostet, ich weiß es nicht mehr, 800 Euro und die bekommt ihr zurück, wenn ihr euch anstellen lasst. Und dann haben sie, und zwar zumindest ein halbes Jahr. Und sie sind eben, wie gesagt, alle noch da.
Sehr schön.
Und das war ja wirklich, also das ist wunderbar gewesen. Zu Corona mussten wir, weil nicht systemrelevanter Betrieb, sofort schließen, die Werkstatt. Also die Nachbarinnen haben weitergemacht, aber die Werkstatt mussten wir schließen. Und innerhalb von einer Woche sind alle da gesessen und haben gesagt, das sind Maskenmuster und das und wir nähen und wir wollen nicht zu Hause bleiben, wir müssen arbeiten gehen. Und dann habe ich begonnen, in verschiedenen Betrieben zu fragen, ob sie nicht Stoffmasken brauchen. Das haben wir dann gemacht und waren alle wieder da.
Ach, schön.
Wir haben nach einer Woche wieder aufgesperrt.
Du hast vorhin schon gesagt, dass dass dein Gedanke mit einer Nähen werden schon können ein falscher war.
Ja.
Aber was für Fähigkeiten haben die Frauen mitgebracht und auch was hast du von ihnen gelernt?
Also jetzt nicht speziell von den Näherinnen, weil ich habe leider Gottes das, was ich immer machen wollte. Ich nähe selber sehr viel, aber ich bastel. Ja, ich habe das nie gelernt. Ich tue halt einfach vor mich hin nähen und ich weiß nicht, ich habe jetzt aus einem alten Bademantel eine Schürze für eine meiner Töchter genäht. Solches Zeug mache ich. Aber ich meine, von den Frauen an sich habe ich so wahnsinnig viel gelernt. Vor allem bin ich so dankbar, weil ich so viele Geschichten erlebe, die ich sonst nie erlebt hätte. Ja, also ich habe noch nie so viel gelernt und erlebt wie in den letzten 13 Jahren, seitdem ich das jetzt mache.
Schön. Sagt die studierte Kardiologin. Toll. Nähen, das Handwerk, das zusehends verloren geht. Was macht es aus deiner Sicht zu einem so starken integrativen Werkzeug?
Nähen?
Ja.
Also, ich habe das Gefühl, es ist... es geht sehr viel an dem integrativen Werkzeug geht über die Frauensolidarität. Ja? Und die Frauensolidarität wird dort gelebt. Es wird gearbeitet in einer Art Kooperative, das heißt, die ein bisschen rundnähen kann, die kann das rundnähen und die besser füttern kann, die tut füttern und die super Zipbein nähen kann, die tut Zipbein nähen und so geht das halt im Kreis. Und es ist einfach eine wirkliche Zusammenarbeit. Ja? Und wenn
Tippernähen.
Ja, genau.
Ein Horror.
Ja, ganz genau. Und ich habe aber schon das Gefühl, und das, das merke ich an verschiedenen Gesprächen, dass die halten zusammen. Und ich kann jetzt nur das Beispiel anbringen, zum Beispiel im Zuge vom 7. Oktober, ja, hatten wir wilde Diskussionen, weil es natürlich so war, wie wir alle wissen, dass dann sozusagen aufgebrochen ist Islam gegen Judentum und wer ist gegen was und wer ist für was. Und ich habe dann einmal eine Runde gemacht und habe gesagt, wir machen ein Gespräch darüber, wenn jemand, also ich habe damals gesagt, wenn irgendjemand dabei ist, der sagt, es hat den 7. Oktober nicht gegeben, weil das war damals irgendwie sehr en vogue, dann findet das Gespräch nicht statt und es ist überhaupt gleich sozusagen diese Beziehung zu Ende. Aber dann fangen wir an zu reden und schließen das Wort aber aus. Und haben dann dieses Gespräch begonnen, was wirklich sehr gut war und auch fröhlich weitergegangen ist. Und in diesem Zug haben die Näherinnen sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen jetzt von ihr, dass wir dreimal am Tag beten dürfen. Und da war es so, dass ich habe mit ihnen begonnen zu verhandeln. Ja, ich habe einfach mit ihnen so begonnen, mit ihnen zu verhandeln, dass ich ihnen gesagt habe, okay, dreimal sicher nicht, aber für einmal bekommt ihr 10 Minuten dazu, aber nur, wenn ihr nicht mehr hier im Vorraum vom Klo betet, sondern in den 5. Stock hinaufgeht, dort ist eine Moschee. Das wollten sie alle nicht, weil der 5. Stock ist hoch oben. Und ja.
Wie, der 5. Stock ist hoch?
Na, das ist einfach mühsam, dahin aufzugehen.
Ach so, so, ja? Warum? Ich dachte, das
und hat dann habe ich gesagt, okay, jeden Tag 10 Minuten, das sind 50 Minuten. Ich verlange die Hälfte davon zurück an Arbeitszeit und zwar nicht jeden Tag einmal 5 Minuten da, einmal 5 Minuten da, sondern en bloc an einem Tag.
Ja.
Und jetzt überlegt ihr und wir reden nächste Woche weiter. Und dann haben sie angefangen, so miteinander zu reden und das so zu zerlegen, dass wir in der Woche drauf noch einmal geredet haben. Und dann haben sie gesagt, nein, dann ist es lieber gar nicht. Also dann tun sie lieber Kaffee trinken, anstatt beten gehen. Und sie beten dann zu Hause. Und ich denke mir, es hat schon etwas sehr Integratives, wenn 7 Frauen, die aus unterschiedlichen Nationen kommen, so miteinander reden, dass sie auf so einen Nenner kommen.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist, und solche Sachen freuen mich dann so wahnsinnig, wenn die beginnen, ums Gehalt zu streiten oder wenn sie beginnen, eben solche Dinge auszuverhandeln, dann weiß ich, der Weg der Integration ist schon ziemlich weit.
Sehr gut. Du hast ja eben die 7 Angestellten und du hast diese 2 Praktikumsplätze immer. Wie viele Personen hast du über diese Praktikumsplätze inzwischen schon vermittelt oder weißt du das gar nicht?
Oh, es ist unterschiedlich. Einmal sind es 2 Drittel pro Jahr, die wir vermitteln. Einmal ist es nur 1 Drittel. Es ist unterschiedlich, aber im Prinzip kann man es. Naja, ich kann es dir am besten so sagen, dass wir haben ein AMS-Projekt jetzt seit 3 Jahren. Wir sind eine BBE, da ist auch das irgendwie dabei. Und da sind 92 bis 95 Frauen, die da hineinkommen. Die Vorgabe ist, 22% dieser Frauen in Arbeit oder Weiterbildung zu vermitteln. Und wir sind bei 45%.
Schön.
Ja.
Und wo werden die hin vermittelt?
Die meisten natürlich beginnend mit, also sehr, sehr viele beginnen schon dadurch, dass die Ausbildung nicht grandios ist in Niedriglohnsektoren, also Küchenhilfe, Reinigungskraft und so weiter.
Hast du welche, die wirklich weitervermittelt wurden in diesem handwerklichen, näherischen Bereich?
Nein.
Gibt es auch nicht.
Gibt es nicht. Also ich wüsste nicht, wo.
Es ist ein Drama.
Ja. Und dann muss ich sagen, sie können natürlich auch nicht Mode nähen, ja, sondern das wäre dann, also das, was sie nähen, ist, sind einfach von Taschen bis Federpinalen eben. Aber Mode geht nicht.
Was ich ja am Handwerk, also am Stricken, was du auch gerade machst, was wird das überhaupt?
Ich habe jetzt begonnen gestern etwas. Ich beginne einen Pullover hier beim Ärmel und ende beim anderen. Ich habe mir das ausgerechnet und aufgeschrieben. Ich glaube, das wird irgendwie ist lustig, weil das ist dann hier so gestreift.
Ah, und du bist jetzt gerade am Ellbogen und wirst größer.
Genau.
Sehr schlau. Ich finde ja immer wunderschön, wenn ich einen Teil selber mache und mich dann so richtig damit auf die Straße traue. Also wenn
Ja.
ich einen Pullover mache und mir dann denke, den kann man sogar anziehen. Ja, das habe ich schon gesehen, dass du einen selber gestrickt hast. Ich brauche die Anleitung bitte, weil ich will mir genauso einen stricken. Sie hat einen Pullunder an. Oder es ist auch, ich knüpfe wahnsinnig gern.
Ja.
Nähen habe ich in letzter Zeit weniger gemacht, aber auch da war es ein ganz, ganz eigener Stolz, sich zu denken, so diesen Rock habe ich jetzt selber genäht und mit dem traue ich mich raus und die Leute laufen nicht schreiend davon. Wie geht's deinen Näherinnen damit eigentlich? Weil das ist ja auch so ziemlich das erste Mal, dass sie eigene Wertschöpfung erleben von einem Produkt, das dann verkauft wird oder das an einen Kunden geht.
Ja, und das ist auch einer meiner Hauptpunkte, dass ich immer, das Problem ist natürlich, solche Produkte an die Frau, an den Mann zu bringen, weil das sind ja einfach sozusagen Kundinnengeschenke, Mitarbeiterinnengeschenke, Weihnachtsgeschenke oder was auch immer. Und da wird von den meisten Firmen schon einfach Blödsinn gemacht, indem sie aus Thailand oder sonst wo kleine, sehr billige Geschenke herschaffen. Und ich gehe halt hausieren, wie ein Zweitwagenverkäufer und biete unsere Produkte an und die kosten halt nicht nix, ja, sondern ich möchte den Näherinnen zeigen, dass die Zeit, die sie da investieren und die Qualität, die sie produzieren, auch wirklich das wert ist, was es ist. Ja, ich will nicht, auch wenn wir subventioniert sind und ich vielleicht auf irgendwelche anderen Dinge verzichten könnte, weil das über Spenden abgefangen wird, ich will nicht, dass die etwas produzieren eine Stunde lang. Eine Stunde in der Werkstatt kostet jetzt ungefähr 37 Euro. Und wenn sie für diese Stunde dann, ich weiß nicht, 8,20 € kriegen und das ist den Beziehern noch zu viel, dann kann ich nur sagen, nein, leider, weiter Kinderarbeit aus Thailand.
Bitte nicht. Wie frage ich das jetzt? Also, ihr verwendet fast ausschließlich gebrauchte Materialien. Das heißt,
Ja.
ihr upcycelt. Ihr upcycelt alte Planen, ihr upcycelt
Stoffmuster.
Stoff.
Die schönsten Tascheln aus den
Backhausen,
Stoffmustern von
oder?
Backhausen. Das
Ja.
sind so Musterhefte.
Ja.
Und dann haben wir die Muster herausgerissen und Tascheln draus gemacht.
Sehr schön. Warum? Warum nur Upcycling?
Weil das entstanden ist als Idee einfach. Weil es so viel gibt am Material, was einfach weggehaut wird. Und dann kommt halt, ich weiß nicht, dann habe ich kennengelernt die zwei jungen Ebenbilder. Ebenbild, die machen die schönste Unterwäsche und
Ah ja.
Bademode. Ja? Und dann haben wir gesagt, habt ihr nicht Dinge, die ihr wegschneidet und die ihr weghaut und aus denen machen wir jetzt für sie Wäschesäckchen und Lavendelperlen und ich weiß nicht was. Also man kann ja aus so wahnsinnig vielen Dingen etwas machen. Jetzt haben wir, also du wirst es ja kriegen, weil du kriegst ja immer unsere Weihnachtspost. Wir
Ich
haben
freue mich schon.
eine tolle Möbelfirma, von denen haben wir einfach sensationelle Lederreste. Ja? Und aus denen machen wir etwas, das wirst du bald kriegen.
Ich habe gerade gehofft, also, dass du mich nicht überraschst, also dass du mir meine Überraschung nicht kaputt machst. Zur Info, wir nehmen diese Folge gerade im November auf. Es sind gerade die Weihnachtsmärkte losgegangen und in der Werkstatt herrscht wahrscheinlich Hochsaison,
Ja,
oder?
absolut. Absolut. Obwohl schwierige Zeiten sind, muss man sagen. Aber
Das wollte ich eh gerade fragen.
ja,
Es ist,
es
es
ist
wird
nicht
nicht
einfach.
einfacher,
Na,
oder?
es ist echt nicht einfach, muss ich sagen. Und man muss überall, und das ist irgendwie so schwierig, aber es ist genauso wie im sozialen Teil des Projektes, dass für so etwas, also dass Firmen in so etwas investieren, ist schwierig, obwohl sie damit ja ein fettes Feigenblatt kriegen, dass sie die Dinge, die sie an sich selber nicht machen, da könnten ja schon viele dafür auch ein Geld ausgeben, oder?
Ja, absolut. Wie werden die Produkte bei euch eigentlich entwickelt? Entwickelt das die Silvia, also die Leiterin der Näherei, oder wird das in einem gemeinsamen Brainstorming entwickelt?
Also unser Brainstormt pausenlos. Wir schauen überall, ob es irgendwas gibt, was wir ein klein wenig verändert abkupfern können.
Das hat sie jetzt nicht so gemeint.
verbessert.
Ja. Optimiert.
Aber, ja, genau. Und dann haben wir mit der Steffi Lischka einen wunderbaren, ein wirklich unglaubliches Glück, weil sie uns hilft bei der Entwicklung. Und dann, ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe ein bisschen das Problem, dass die Steffi und die Silvia sitzen dann in der Werkstatt und die Dinge, die ich will, weil das für meine Brille passen würde und ich weiß nicht was, die werden dann immer vor sich hingeschoben. Und nur das, was sie wollen, wird gemacht. Aber, also...
Ich glaube, man hört hier ganz gut raus, die Stimmung, die auch in der Näherei herrscht.
Ja, ein bisschen so ist es ja. Also ich kann nur sagen, wenn ich eine kleine Depression habe, was hin und wieder vorkommt, auch aufgrund der Wiener Regierungsvorhaben für den Jänner zum Beispiel, dann gehe ich in die Nähwerkstatt und da spare mir Tritico und sonstige Medikamente. Ja.
Gibt es Momente, in denen das Nähen selbst zu einem Dialog wird, also wo die Näherinnen gemeinsam entwickeln?
Die Näherinnen geben überall ihren Senf dazu und der ist einfach gut, der Senf. Ja.
Der ist mit Marille. Entschuldige, ist mein Lieblingssenf.
Nein, es ist, also ich kann nur sagen, die Näherinnen reden Gott sei Dank mit. Und wir fragen sie auch immer, weil es hat ja so wenig Sinn, wenn man sagt, macht's das, und dann ist es entweder urmühsam oder es bringt nichts, weil da ist ein Fach zu wenig oder sonst irgendetwas. Also wenn man selber im Tun ist, wenn du selber was machst, merkst du ja auch, wie es vielleicht doch gescheiter wäre als das, was du vorher im Kopf gehabt hast.
Ja, genau. Und ich bin dann so eine, die es dann auch sofort umsetzt.
Ja, eh. Und zwar schief und Entschuldigung.
Also, nein, du hast schon recht.
Wenn ich meine Dinge in die Werkstatt bringe, die Silvia, die käppelt, weil das natürlich alles ein bisschen franst und nicht was weiß ich.
Ihr macht es ja zu einem großen Teil wirklich Aufträge. Das heißt, ein Kunde hat ein paar Planen übrig, hat eine Ausstellung gemacht mit Planen zum Beispiel. Und liefert euch diese Planen, ihr macht Taschen draus und liefert die dann zurück an den Kunden. Und der nutzt sie dann eben als Kundengeschenke oder verkauft sie auch teilweise. Aber ihr habt auch ein bisschen eigene Produkte, also eine eigene Linie bei euch auf der Website.
Genau.
Was sind die schönsten Erfolgsgeschichten aus der Nähwerkstatt? Was berührt dich bis heute am meisten?
Also... Selbstlaut zum Beispiel hat bei uns nähen lassen und das ist, berührt mich auch.
Wer ist Selbstlaut?
Selbstlaut ist eine Organisation, die in Klassenzimmern Spiele mit Kindern machen und dazu haben wir ganz große Puzzleteile genäht, um Gewalt und sonstige unzulässige Annäherungen hintanzuhalten. Ja, also wirklich toll. Und die haben das bei uns nähen lassen und ich finde dieses Thema so sensationell. Ja?
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Frauen gerade diese Puzzleteile besonders schön gemacht haben, weil es so sinnvoll ist.
Voll. Oh. Ich kenne die Werkstatt, ich war schon ein paar Mal dort und finde auch immer wieder spannend, dass es so völlig unerwartete Missverständnisse und Hoppala gibt aufgrund der kulturellen Unterschiede. Hast du da ein paar lustige Anekdoten auf Lager?
Ja, irgendwie, also jetzt zurück zu einem, was wir eh schon besprochen haben. Das fand ich eine der wirklich wunderbarsten Sachen. Ganz am Anfang der Werkstatt war es so, dass die Silvia hat immer gesagt, es gibt eine Kaffeepause, die eh wenige nutzen, weil sie sitzen an ihren Maschinen und nähen und tratschen und lachen und ich weiß nicht was. Und es ist nicht wirklich so, dass es jetzt harte Arbeit ist, wo man aufstehen und Pause machen muss. Das machen sie einfach nicht. Also wenn ich in die Werkstatt komme, bringe ich immer eine Jause mit und sie wollen dann nie zur Jause kommen, weil sie tun einfach vor sich hinarbeiten. Aber jedenfalls wollten dann ein paar Frauen beten gehen und dann die Kaffeepause machen. Und die Silvia hat gesagt, nein, also das geht nicht. Es gibt eine Pause. Wer beten will, geht beten. Wer Kaffee trinken will, geht Kaffee trinken. No? Wollen alle Kaffee trinken? Und ich bin jetzt nicht gegens Beten, ja, aber Beten.
Aber fürs Kaffee trinken.
Fürs Kaffee trinken und vor allem dafür, dass die Religion zu Hause stattfindet.
Und fürs Miteinander reden.
Ja.
Ja, voll. Mein Erlebnis in der Näherei war, dass wie ich das erste Mal dort war, da waren sie alle recht zurückhaltend und recht neugierig, aber dann eh recht freundlich. Und ich glaube, spätestens beim dritten Mal haben sie mich komplett ignoriert mit, die Nuno ist da und weitergearbeitet. Finde ich gut. Teil der Mannschaft. Du hast vorhin am Anfang gesagt, es ist dir lieber ohne Männer. So, nur Frauen ist immer besser, hast du, glaube ich, gesagt. Aber du sagst auch, in einem anderen Interview habe ich das gefunden, du hast gemeint, ohne dass die Männer mittun, haben wir im Feminismus keine Chance.
Absolut. Es ist ja nicht unser Ziel, die Männer auszuschalten. Unser Ziel ist die Gleichwertigkeit.
Ich nicke gerade sehr, sehr laut. Man kann es nur nicht hören. Aber welche Rolle spielen die Männer, was die Werkstatt angeht? Also sind sie Unterstützer? Waren sie Hürde?
Sie waren zum Teil jetzt? Hürde, jetzt überhaupt nicht mehr. Also es gab Männer, die waren Hürde, ja. Ich weiß nicht, die sind dann. Das war aber, muss ich zugeben, schon sehr viel deswegen, weil wir in einem kurdischen Verein untergekommen sind und ich habe das nicht bedacht. Ich war dort einfach darum bitten, dass wir den Raum haben können im Ernst-Kirchweger Haus. Und da haben schon manche dann ein Problem gehabt, dass das ein kurdischer Verein ist. Und da habe ich halt dann gefunden, hier gibt es keine Probleme mit einem kurdischen Verein, hier ist es jetzt und aus. Und wenn zu Hause ein Problem war, was ich durchaus verstehen kann, dass es das gibt, dann war das zu Hause so, aber hier ist hier und dort ist dort. Und dann gab es Männer, die sind einfach davor gestanden und haben gewartet, bis die Frau fertig ist und haben sie dann nach Hause gebracht und so. Also das, aber das ist ja das.
Weil die selber keine Arbeit hatten?
Zum Beispiel. Ja. Aber das ist ja genau das, was unsere Arbeit bei den Nachbarinnen ist. Ja, dazu führen, dass die Frauen ein eigenes Konto haben, ein eigenes Einkommen haben, dann auch die weiteren Beihilfen auf ihr Konto bekommen, von Kinderbeihilfe bis was immer ist, da Pflegegeld, was immer notwendig ist in der Familie. Und dass sie über sich selbst bestimmen, dass sie sagen, Alter, gehen Sie Espresso oder haben, geh Wäsche aufhängen, was immer, aber hier arbeite ich.
Schön. Mich hat das damals, ich kann mich erinnern, wie ich die Nachbarinnen kennengelernt habe, mich hat das so wahnsinnig berührt, wie du mir erzählt hast, dass es wirklich einige Frauen gibt in dieser Stadt, die man nicht sieht, die man nicht spürt, die nicht rausgehen, die genau nur den Weg zum Supermarkt kennen.
Ja, oder nicht einmal in die andere Richtung, was das nächste Geschäft ist. Das ist ja, und das ist unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind die Frauen und dann ihre ganzen Familien, also die Kinder vor allem, und wenn die Männer mitmachen wollen, dann auch die Männer, die hier wirklich komplett isoliert leben. Die schon 10 Anlaufstellen haben, die haben eben diese 10 Anlaufstellen, aber die Familien, die wir begleiten, die gehen nirgends hin. Die muss man aufsuchen.
Waren die angestellten Näherinnen auch aus solchen Familien?
Ja, sind begleitete Familien, also ehemals begleitete Familien.
Wahnsinn.
Und Disclaimer, du kennst sie jetzt, wie sie sind. Ja.
Also. Sie kochen fantastisch. Disclaimer, ich habe dich schon mal interviewt, und zwar für den Wiener. Und da hast du den wunderbaren Satz gesagt, den ich auch sehr, sehr fühle: Ungerechtigkeit macht mir 8 übereinander gelegte Ausschläge.
Ja.
Was ist ungerecht in der Welt des Nähens?
Und
damit meine ich jetzt nicht nur die Werkstatt.
Ja,
die ist gerecht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich echt nicht sehr gut aus dabei. Ja, also in der Welt des Nähens. Ich habe nur erfahren im Rahmen dieser Nähwerkstatt, dass es sehr, sehr schwer ist für Näherinnen, irgendwo unterzukommen, dass die Arbeit einfach nicht mehr geschätzt wird, dass es halt Maschinen übernommen haben.
Nein, es haben keine Maschinen übernommen.
Ich dachte,
an jeder Maschine, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige
Botschaft. Ich habe gedacht, das ist ein...
An jeder Nähmaschine, an jeder Maschine, auf der Kleidung entsteht,
sitzt
eine Person.
Ah. Ich dachte, das sind auch so automatisiert erstellte
Dinge.
Ah, okay.
Das setzt sich jetzt langsam in einem hochpreisigen Bereich durch, wenn die Schuhe aus dem 3D-Drucker kommen und so Sachen.
Aber Sarah, aber H&M und so weiter.
An jeder Nähmaschine sitzt ein Mensch.
Okay.
Eine Nähmaschine läuft nicht von alleine.
Mhm.
Und es ist einfach ausgelagert, nicht an die Maschine, sondern an den Mensch, den man noch weniger zahlen muss, als ja, den man hier zahlen muss.
Wahnsinn.
In das ist Länder, das, was ich vorher keine Arbeitsrechte gibt.
Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Und ich kenne mich eben generell nicht wahnsinnig aus mit Nähen, weil meine Hauptgeschichte ist ja die soziale Arbeit dabei und die soziale Nachhaltigkeit, wegen der ich das Ganze begonnen habe.
Ich freue mich trotzdem sehr, dass du in meinem Näh-Podcast ja. bist.
Aber wenn das so ist, wenn das so ist, dann ist das ja einfach absolut grauenhaft. Weil das ist ja das, was ich erlebe eben bei Leuten, die sich dann bei uns melden, weil sie sich denken, sie tun sich jetzt das Marshall Nachhaltigkeit um den Hals binden oder sonst wo herum. Und
Bilder im Kopf.
Und dann sagen sie, ja, wir zahlen für so ein Taschel 35 Cent. Ja, also es ist einfach wirklich bodenlos.
Was 35 da Cent ja. hast du schon als Angebot
ja, gehört? Ja, ja, ist einfach wirklich unbeschreiblich.
Wahnsinn. 35 Cent,
also es sind Dinge, wo man sich wundert, dass Leute sich trauen, das auszusprechen.
Ja, es wird, das ist das große Problem bei der Kleidung, aber eben auch bei Taschen. Es wird das fertige Produkt nicht mit seiner eigenen Entstehung in Verbindung ja. gebracht. Genauso wie wir keinen Connex mehr herstellen, also die meisten von uns, zwischen der Kuh auf der Wiese und dem Schnitzel am Teller, wobei die Kuh eh meistens nicht auf der Wiese steht, sondern in ja. einem sehr engen Stall, bringen wir auch nicht in Verbindung. Wer hat dieses Kleidungsstück genäht?
Ja.
Ich habe jetzt am Wochenende meinen Kleiderschrank mal wieder aussortiert und ausgemistet und habe einen Teil dieses Kleiderschranks reserviert, also wirklich nur hergenommen für Produkte, Jacken, Hosen, Pullover, wo ich die Personen, die sie hergestellt haben, kenne. Und das ist mein ganzer Stolz, dieser Kasten.
Ja,
dieses,
toll.
Ich weiß, wer es gemacht
ja.
hat.
Mhm.
Da hängt übrigens auch das letztjährige Weihnachtsgeschenk. Das war ein kleines Taschel, auch aus einem, ich glaube, das war auch so aus einer Stoffprobe.
Ja, das war Backhausen.
Sehr schön. Kommen wir jetzt von meiner Leidenschaft zu deiner Leidenschaft. Wir leben gerade in Zeiten, wo die Stadt Wien die Zusatz... Was genau haben Sie jetzt alles gestrichen? Ich möchte jetzt nicht falsch sagen.
Also das, was mich besonders betrifft, sozusagen, ist die Streichung der Aufstockung auf die Mindestsicherung von Subsidiärschutzberechtigten in Wien. Das war in Wien und Tirol so. In allen anderen Bundesländern bekommen sie sowieso immer nur Grundversorgung. Und jetzt ist es schon so, dass man sagen kann, wenn das unbedingt sein muss, weil die Spar-Ding ist so wahnsinnig, dann habe ich das Gefühl, muss man es zumindest mit einer ausreichenden Vorankündigung sagen. Ja, also ich habe heute den Vergleich gebracht, das ist ein bisschen so, wie wenn man jemanden, der extrem schlecht sieht, dem man eine wirkungsvolle Brille zur Verfügung gestellt hat, diese Brille einfach plötzlich wegnimmt und sagt, ab jetzt gibt es nur mehr eine Lupe, schau, wie es weiterkommst. Ja, also ich könnte mit Lupe keinen Weg finden. Es ist so, dass diese Leute, wir wissen nicht einmal genau, was sein wird, aber es ist ab Jänner.
Wahnsinn. Und wir haben jetzt Ende November ja? zum Zeitpunkt
und es sind aber, also wir haben Familien, die privat wohnen, einen Mietvertrag haben, nicht wissen, ob sie den kündigen müssen oder nicht. Weil sie fallen dann, also die Mindestsicherung sind derzeit 1260 Euro und die Grundversorgung sind 425 Euro. Und dazu kommen so völlig absurde Situationen. Es betrifft 10.000 Menschen, davon 2.500 Kinder, wo die Wohnungslosigkeit einfach steigen wird, die Armut, die Kinderarmut steigen wird und dann sind so völlig groteske Dinge. Heute war ein Bursche aus Afghanistan bei uns, der im Jugendcollege lernt Und dort bekommt er vom AMS ein bisschen mehr als die Grundversorgung. Daher fällt er aus der Grundversorgung raus. Kann sich aber die Wohnung um dieses bisschen mehr vom AMS nicht leisten. Das heißt, er muss aufhören mit dem Jugendcollege, mit der Ausbildung und entweder dann in eine Einrichtung von der Stadt Wien gehen, wo Flüchtlinge unterkommen. Davon gibt es aber nicht genug. Oder er geht irgendwas hackeln, damit er sich die Wohnung leisten kann. Also Nachhaltigkeit zero.
Wahnsinn. Es ist auch die Zuverdienstmöglichkeit zum Arbeitslosengeld wieder auch gestrichen.
Ja, ja. Nein, es ist irgendwie, ich verstehe es nicht. Es ist vor allem, ist eine sozialdemokratische Regierung. Ein Kennzeichen von Demokratie ist der Schutz von Minderheiten. Warum muss am Rücken der Ärmsten gespart werden, am Rücken derer, die einfach am leisesten sind? Ja? Das sind Geflüchtete, das sind Menschen mit Behinderungen, das sind Obdachlose. Die drei betrifft es besonders hart. Vielleicht, weil die Politik immer dorthin schaut, wo es am lautesten kräht. Keine Ahnung, und das ist halt rechts.
Na gut, im Lautkrähen bist du jetzt auch nicht die Schlechteste.
Ja, aber es hört mir niemand zu.
Oh, ich hoffe zumindest hier hören dir ganz viele zu und ich höre dir immer zu.
Nein, aber es ist so bitter irgendwie, weil wenn man sich vorstellt, dass die Mindestsicherung, also diese Aufstockung der Mindestsicherung für subsidiär Schutzberechtigte kostet 77 Millionen Euro. Die Eventhalle in St. Marx kostet das Doppelte. Da können aber die alle eh nicht hingehen. Also hat mit Teilhabe nichts mehr zu tun.
Da muss ich atmen. Puh. Das heißt, wir spielen jetzt Wünsch dir was. Was wünschst du dir politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, damit eben Projekte wie die Nähwerkstatt noch mehr Wirkung entfalten können? Oder die Nähwerkstatt als Teil der Nachbarinnen?
Also, ich meine, prinzipiell wünsche ich mir, dass, weil das mein Hauptgebiet ist, die Integration, dass man beginnt, aufeinander zuzugehen. Man kann jemandem begegnen und sagen, was kannst du, was kann ich, was willst du, was will ich, was könntest du mir geben, was kann ich dir geben, was will ich dir geben, was wollen wir gemeinsam.
Das ist auch ein schöner Satz, den ich von dir gelernt habe. Wie du mal gesagt hast, Integration ist keine Einbahnstraße. Weil ja. Das kannst du jeder Person sagen. Das gilt genauso für uns Österreicher
und
Österreicherinnen.
Ja, absolut. Ja. Und jetzt kann man sagen, es sind nicht alle Engel, die da kommen. Ja. Sie haben aber wesentlich mehr Grund, Nicht-Engel zu sein, als so manche hiesige Nicht-Engel. Ja. Ja. Und wenn man als Nicht-Engel gegen eine Wand rennt, dann bleibt man ein Nicht-Engel. Wenn man aber eine Hand kriegt und ein Ohr kriegt, dann können Flügel wachsen. Ja. Ja. Und diese Kraft von diesen Flügeln, die haben wir alle nicht. Die haben so Unglaubliches hinter sich. Also das können ja sowieso nur die Menschen, die mit einer unfassbaren Kraft und Energie eine Flucht wagen und über die EU-Außengrenzen drüber kommen.
Ja. Auch ein sehr, sehr schöner Satz, den ich oft verwende, wenn es um solche Integrationsdiskussionen geht. Weißt du, was ein Akzent ist, wenn man Deutsch mit Akzent spricht, ein Zeichen von Stärke.
Mm.
Schön, oder?
Ja, absolut. Sehr schön.
Kommen wir zurück zum wirtschaftlichen Thema und zum Produktionsthema. Glaubst du, wir brauchen mehr Protektionismus? Das heißt, wir brauchen wieder mehr Produktion im eigenen Land?
Ja, unbedingt. Ja, ich meine, du bist die Nachhaltigkeitsexpertin. Ich bin ja nur Laie auf dem Gebiet und kann nur das machen, was meine Kinder mir vorbeten, dass wir, also sozusagen, sie beten jetzt schon länger nicht mehr, aber...
Beten ist ein Thema, in diesem merke ich heute.
Nein, aber es ist, ich meine, ich bin ja schon ziemlich alt, ja. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo wir haben das alles
zerstört. Dürfen wir dein Alter sagen?
62. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wir haben das alles zerstört. Ja? Also wir haben einfach durchdacht vor uns hingelebt und irgendwas gemacht, sind überall hingeflogen, haben keine Idee von Mülltrennung oder was immer, dabei hätten wir diese Ideen alle schon haben können, aber dazu waren wir einfach nicht in der Lage. Ja. Und jetzt, was kann man Besseres tun, als Produktionsketten und Produktionen wieder ins Land zu holen? Es geht eigentlich nicht besser. Und jetzt muss man schon sagen, man müsste dann halt ein bisschen umverteilen, ja, weil es ist halt teurer als das, was man kaufen kann hier. Nur es gibt, wir sind so reich, ja, und alle die sich, ich meine, das ist jetzt eine Träumerei, das weiß ich schon, das wirst du jetzt auch gleich sagen, und, aber alle die sich große Kästen leisten können an Gewand, könnten ein bisschen etwas davon abgeben, um Produktionsbetriebe so zu fördern, so zu finanzieren, dass es für die Menschen, die nicht so viel haben, erschwinglich ist, dort einzukaufen, zum Beispiel.
Ja, ich finde auch, dass wir unsere Kleiderkästen wieder kleiner machen sollten.
Ja, ja.
Und
aber ich meine, das ist
darauf schauen, was wir kaufen.
Ja, darauf schauen, was wir, sowieso. Ja,
sagt aber, die Frau, die gerade 2,5 Ikea-Säcke ausgemistet hat. Das ist ein bisschen peinlich von mir selbst. Aber ich gebe zu, ich bin so ein Tauschparty-Opfer und mein Hund ist gerade im Schlaf von der Matratze gefallen. Sehr entzückend.
Aber was können wir tun, damit wir die Produktion hierher verlagern? Was glaubst denn du, was sinnvoll wäre, damit es gelingt?
Ich habe diesen Satz schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Ich weiß nicht, ob die schon ausgesendet wurde, also schon ausgestrahlt wurde. Es gibt einen sehr, sehr schlauen Satz von einer Freundin von mir. Ich habe es heute mit den schlauen Sätzen, fällt mir auf.
Ja.
Die hat gemeint, sie ist völlig überzeugt davon, dass damit das ganze wirtschaftliche System gut funktioniert, eigentlich in der EU und in Europa nur mehr diese Dinge produziert werden, verkauft werden dürfen, sollten, geht sich der Satz noch gerade aus?
Entweder dürften also, oder sollten.
Ich starte das neu, ich habe einen Knopf im Hirn, nochmal. Also, die Dinge, die bei uns nicht produziert werden dürfen, aus verschiedenen Aspekten heraus, sei es die chemische Belastung, sei es die Arbeitsrechte und so weiter. Sollten wir auch nicht importieren.
Genau.
Das heißt, es sollten bei uns eigentlich nur Produkte verkauft werden, die auch unseren Arbeitsrechten entsprechen, ja, die auch unseren Umweltrechten entsprechen, mhm, und so weiter. Das ist utopisch, das weiß ich. Wir leben in einer globalisierten Welt, aber ich glaube, dass das genau der Punkt ist, der sehr helfen würde.
Aber
ich merke
aber
zärtliche Schritte der EU in diese Richtung. Ja,
aber könnte man solche Produkte nicht teurer machen, so wie ich sehr dafür bin, dass diese ganzen SUVs einfach bis über alle Bäume drüber Parkgebühren und sonstiges, Versicherung und so weiter zahlen, wenn sie in der Stadt gefahren werden. Warum kann man solche Produkte nicht deutlich verteuern?
Das fände ich auch spannend. Also einerseits eine CO2-Steuer. Mhm. Weil dann wären zum Beispiel Bioprodukte günstiger als konventionelle Produkte im Lebensmittelbereich, weil was ist das Teure an den konventionellen Produkten? Der chemisch-synthetische Dünger und die Pestizide.
Ja, und die es einführen, weil sie sagen, wir sind globalisiert und wir wollen das einführen, die sollten einfach mehr Steuern zahlen
darauf. Und Importzölle. Also das ist, was jetzt die EU plant mit Temu und Shein, die ja wirklich das Verrunkel am Hintern unserer
Wirtschaft
sind. Ja. Das finde ich jetzt nicht schlecht, dass diese 150€ Zollgrenze fallen soll, weil der Schmäh von diesen super billig Importeuren ist ja, dass auch wenn du um mehr als 150€ bestellst, kriegst du mehrere Pakete, weil die werden alle nur bis zu einem Warenwert von 150€ verpackt.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es diese Grenze gibt.
Weil alles unter dieser Grenze wird vom Zoll durchgewunken.
Aha.
Und diese Grenze soll jetzt fallen. Ja, weil sie jetzt draufgekommen sind, über 90% der Pakete, die in die EU täglich kommen, und wir reden davon Millionen jeden Tag, kommen aus China. Das heißt, das ist Shein, das ist Temu, das ist Alibaba und wie sie alle heißen.
Wahnsinn.
Aber, bevor das jetzt zu einer Nachhilfestunde in Sachen meiner Überzeugungen wird, Kommen wir mal zu einem recht versöhnlichen Abschluss. Und zwar, welche Zukunft stellst du dir für die Frauen vor, die heute bei euch nähen? Also welche stellst du dir für Österreich vor? Wie schaut eine Zukunft aus, in der Integration gelungen ist? Integration gelungen.
Ja, es ist. Also, du hast jetzt gefragt, einerseits, wie schaut die Zukunft in der Nähwerkstatt aus? Und also die Zukunft der Näherinnen stelle ich mir so vor, dass so eine der Frauen möchte zum Beispiel eine eigene Änderungsschneiderei aufmachen.
Oh, das ist toll.
Ja, und ich hätte gerne, dass sie das auch wirklich schafft. Ja, und dazu müsste sie aber, oder tut sie, glaube ich, auch mittlerweile, abseits der Arbeit in der Nähwerkstatt lernen, wie man Sachen ändert. Ja, weil das muss sie ja dann anbieten. Also das Nähen von Planentaschen macht sie noch nicht zur Änderungsschneiderin. Ja. Es gibt sehr viele Dinge, die muss sie machen, damit ihr das gelingen kann. Und dann können wir ihr helfen, dass sie tatsächlich so etwas aufmachen kann oder sie wo sich einmieten kann oder was immer.
Super. Ja. Ich habe viele Fragen aufeinander gestellt. Ja. Also das war jetzt ein bisschen durcheinander. Aber welche Zukunft, was braucht Österreich, damit Integration gelingen kann? Wann ist sie gelungen?
Wenn es eine Gleichwertigkeit aller Menschen gibt. Ja, wenn nicht mehr die einen auf die anderen herunterschauen. Und jetzt sage ich gar nicht, dass die Richtung immer dieselbe ist. Ja. Also es gibt ja genug Aspekte, wo man sagen muss, religiöse Einheiten, ethnische Einheiten sind so, dass jede steht auf einem Stockerl und schaut auf die anderen runter.
Ja.
Ja. Aber also Integration ist dann gelungen, wenn Rassismus weg ist. Rassismus wird einfach sozial geprägt, familiär geprägt, ist schwer zu durchbrechen. Es ist der böse Bruder, muss man sagen, vom Islamismus und vom Frauenhass. Diese drei Brüder, die könnten wir irgendwann einmal dunken gehen. Ja, dunken. Lange dunken.
Lange.
Wenn solche Dinge verschwinden und wenn es gesamtgesellschaftlich wieder so wird, dass man weiß, man kann sich aufeinander verlassen und zwar so, dass man sagt, man kann zu jemandem gehen und sagen, hilfst du mir bei dem und dem? Und es besteht eine Solidarität und nicht die Mentalität, hol dir, was dir zusteht.
Ja.
Ja. Ich glaube, dann ist Integration gelungen. Dazu müssen aber alle mit anpacken. Ja, also es ist nicht ein Staatsversagen. Es ist irgendwie schon ein Versagen der gesamten Gesellschaft und ein gewisses politisches Versagen. Aber wir könnten es wieder schaffen. Es ist, man kann nicht sagen, wir sind so klein und alle anderen in der EU sind auch so. Ja, und auch Amerika ist so. Überall ist es Mist, wo du jetzt gerade hinschaust. Aber warum können wir als kleines Land nicht sagen, wir gehen in eine andere Richtung?
Sehr schön. Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr der Christine genauso gern zuhört wie ich, und ich könnte ihr ewig zuhören, dann findet ihr Unmengen an Interviews und Artikeln online. Ihr findet diese Artikel auch auf der Website Nachbarinnen in Wien. Da stehen auch Informationen über die Werkstatt. Da gibt es auch einen kleinen Webshop, wo ihr Produkte, die die Nachbarinnen genäht haben, käuflich erwerben könnt und damit diesen unglaublich wichtigen Verein unterstützen könnt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Danke, ich hab dich lieb.
Ich dich auch.